Absichtlich fange ich jetzt damit an, ich muss mich verbessern für den letzten Vortrag. Da wollte ich Ihnen Mishnah und Gemara erklären und kam da etwas ins Stottern. Also, Mishnah kommt von dem Wort Shana her. Das ist aber nicht das Jahr wie Rosh Hashanah im Jüdischen, sondern ist ein aramäisches Wort und heißt wiederholen. Gemeint ist wiederholen durch auswendig lernen oder auswendig lernen durch wiederholen, mündliche Tradition. Und die wurde ja dann Ende des 2. Jahrhunderts endlich schriftlich fixiert und enthält 63 Traktate von da bis da. Gemara, von Gamar, vollenden. Vollendung der Mishnah wurde Ende des 5. Jahrhunderts schriftlich fixiert. Beides zusammen, Mishnah und Gemara, bilden den Talmud, auf Deutsch Lehre. Lehre und lerne die Tora, der Inbegriff des jüdischen Glaubens. Dann habe ich Ihnen versprochen, noch ein Glaubenszeichen Ihnen zu erklären, den Talit, den Talis im Jiddischen. Das ist zunächst mal dieser Gebetsschal, der mit dem der fromme Jude mindestens beim Morgengebet, aber auch in der Synagoge sein Haupt verhüllt, wenn er zur Tora-Lesung aufgerufen wird, wie Mose es tat am brennenden Busch, als er die Wirklichkeit Gottes erfuhr. Dieser Gebetsschal kann auch ein Gebetsmantel sein, von oben bis unten, und, das sagte ich Ihnen, an den Ecken die Tzitzit, die Fransen, die vier Fransen, die ihn erinnern sollen an seine Pflicht der Tora-Erfüllung und des Lebens mit der Tora. Dieses Tuch, dieser Talis, ist dem Juden sein Leichentuch. Er wird mit diesem Tuch immer wieder an sein Sterben erinnert, an das Ende seines Lebens. Zwei Dinge führen zum Tod, zwei Gegebenheiten, einmal die Vergänglichkeit des Leibes und meine Schuld vor Gott. In den 10 Bußtagen, die mit Rosh Hashanah, dem Neujahrstag, beginnen und mit Yom Kippur, dem Versöhnungstag, aufhören, betet sich der Jude einem großen Gebet entgegen. In diesen 10 Bußtagen sind die Synagogen weiß von Männern, die dieses Tuch über sich geworfen haben. Und ich sagte Ihnen ja, dieses Gebet besteht aus 2x22, also 44 Verfehlungsmöglichkeiten, nach dem hebräischen Alphabet geordnet, wo jede dieser Bitten mit diesen Verfehlungsmöglichkeiten mit einem Buchstaben in Fortsetzung anfängt. Ich bitte um Verzeihung für die Sünde, die wir vor dir begangen haben durch böse Zunge. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben durch Spott. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben im Handel und Wandel. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben durch Speise und Trank. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben durch Zins und Mehrung. Die Sünde, die wir vor dir begangen haben durch das Recken des Halses, durch den Blick des Auges, durch das Reden unserer Lippen, durch hochmütige Augen, durch eine freche Stirn und so weiter und so weiter. Warum? Damit der betende Jude daran denkt und sich erinnert, wo er konkret im letzten Jahr, vom letzten Yom Kippur bis heute, schuldig geworden ist vor Gott an Mitmenschen. Und wenn ihm dann einfällt, dass er etwa mit seinem Nachbarn Krach hat durch irgendein blödes Ereignis oder durch Böswilligkeit oder was immer, dann weiß er, ich kann morgen zum Gottesdienst nicht kommen, wenn ich heute nicht noch hingehe zum Nachbarn und Shalom mache, um Verzeihung bitten, Schuld ausräume. Und der Nachbar weiß in dieser Zeit, dass er sich dem nicht verschließen kann. Er muss dem Bittenden Verzeihung gewähren. Denn es gibt einen Grundsatz, nur in dem Maße, wie ich Schuld ausgeräumt habe in meinem Leben, wird Gott meine Schuld vergeben. Nicht mehr, nicht weniger. Jesus war Jude. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben. Das ist eine Gleichung. Nicht mehr und nicht weniger. Wie wir es getan haben. Für das andere werden wir gefordert. Das ist eine typische jüdische Gebetsformel. Vergib uns unsere Schuld, wie wir vergeben haben. Wenn du zum Altar gehst und willst deine Gabe opfern und wirst unterwegs eingedenkt, dass ein Bruder etwas gegen dich hat, leg deine Gabe nieder, gehe zuvor hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere Gott deine Gabe. Das sind ganz wichtige Zusammenhänge. Aber nun gibt es ja Schuld, die ich gar nicht mehr ausräumen kann. Da ist über unsere Schuld ein anderer gestorben oder verreist, verschwunden in der Welt. Ich kann auf den Friedhof gehen, bittere Tränen der Reue am Grab des anderen weinen, aber da ist keine Hand, die sich mir entgegenstreckt und mir hilft, meine Schuld auszuräumen. Rebbe, was ist mit dieser nicht ausgeräumten Schuld? Die hast du mit ins Grab zu nehmen. Aber wie dein Leichnam bedeckt ist mit dem Talis, so lass die nicht ausgeräumte Schuld bedeckt sein von Gottes Erbarmen, von Gottes Barmherzigkeit, damit du dem großen Tag der Auferstehung und dem Gericht Gottes in Ruhe entgegenschlafen kannst. Aber wenn dann das große Schofar ertönt und die Gräber sich öffnen, die Toten auferstehen und wir vor dem Thron des ewigen Richters stehen, dann steht die nicht ausgeräumte Schuld auch aus dem Grabe auf und stellt sich zwischen Gott und mir. Was dann, Rebbe, was dann? Das wissen wir nicht. Wir können nur hoffen, dass dann Gottes Barmherzigkeit größer ist als unsere nicht ausgeräumte Schuld. Und dass er gesehen hat, wie wir von Yom Kippur zu Yom Kippur uns bemüht haben, Schuld auszuräumen. Und dass er das in Rechnung stellt. Dass er gesehen hat. Kein Yom Kippur endet. Nun gehet hin im Frieden Gottes, im Shalom. Euch sind eure Sünden vergeben. Das darf kein Mensch sagen, keiner. Das steht allein Gott zu. Deshalb der große Skandal um Jesus, wenn der Sündenvergebung zugesprochen hat. Das war für die damaligen Lehrer Israels unmöglich, auch heute noch. Sie kennen ein großartiges Lied, gedichtet von einem Mann, der eine jüdische Frau hatte. Sie singen das gerne zur Weihnachtszeit. Bitte? Jochen Klepper. Sicher. Die Nacht ist vorgedrungen. Wie geht's weiter? Gut. Der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Auch wer zur Nacht geweinet, der stimme froh mit ein. Der Morgenstern bescheinet auch deine Angst und Pein. Dem alle Engel dienen, wird nun ein Kind und Knecht. Gott selber ist erschienen zur Sühne für sein Recht. Wer schuldig ist auf Erden, verhüllen nicht mehr sein Haupt. Er soll errettet werden, wenn er dem Kinde glaubt. Und nun zu dem angezeigten Thema, unter der Chuppa, die jüdische Hochzeit. Nach jüdischem Verständnis ist die Trauung als Vereinigung und Bindung zweier Menschen eine heilige Handlung, da sie von Gott geboten ist. 1. Mose 27, 28 und 2,18. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und er schuf sie als Mann und Weib. Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch. Und 1. Mose 2,18: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die um ihn sei. Zwei Menschen, die sich gefunden haben oder sich durch einen Heiratsvermittler, einem Schadchen, so wird er genannt, finden ließen, wie heute noch in frommen orthodoxen Kreisen üblich, gehen mit der Hochzeit nicht eine private Verbindung ein, die sie nach eigenem Willen regeln könnten. Als Glieder des Volkes, das Gott sich erwählt und im Sinai durch die Tora an sich gebunden hat, gilt ihre Hochzeit auch als Einbindung in die Geschichte Gottes mit Israel. Das heißt, in die Tradition des Judentums. Mit ihrer Eheschließung und ihrem Leben in der Ehe stehen beide in der Verantwortung vor Gott und seiner Gottesgemeinde. Nicht der Mann allein, beide. Die Gebote aus den Schöpfungsberichten der Bibel, aber auch 1. Mose 2, 24, ein Mann wird seinen Vater und seine Mutter verlassen und seinem Weibe anhangen und sie werden sein ein Fleisch, haben dabei ein besonderes Gewicht, denn auch die Zeugung neuen Lebens in der Ehe ist ein gottgewollter und deshalb heiliger Akt. Auch zur Erhaltung des jüdischen Volkes bei allen Gefährdungen in dieser Welt. Für die religiöse Bedeutung der Trauung ist es wichtig, dass die Braut, genannt Kalla, und der Bräutigam, Chatan, dafür durch ihre Einstellung und Vorbereitung würdig wurden. Es heißt im Talmud, wenn Mann und Frau würdig sind, dann weilt die Schechina, die Herrlichkeit Gottes, bei ihnen und wird sie ihr Leben lang begleiten. Vorbereitungen. Am Vortag der Hochzeit besucht die Braut die Mikwe. Sie wissen, was das ist? Das Tauchbad bei der Synagoge. Und vollzieht in ihr das rituelle Tauchbad mit begleitendem Gebet um der äußeren und inneren Reinheit willen. Dazu gehört auch das Fasten des Brautpaares am Hochzeitstag, bis zum Vollzug der Trauung. Wie am Yom Kippur werden dabei Gebete gesprochen, die von Sündenbekenntnis und Bitten um Vergebung bestimmt sind, damit ein neuer Lebensabschnitt unter dem Segen Gottes beginnen kann. Trotz ihrer Heiligkeit ist die Trauung nicht an einem bestimmten Ort gebunden. Sie kann an jedem beliebigen Wochentag, außer am Schabbat also nicht, und an bestimmten Feiertagen auch nicht, Yom Kippur schon gar nicht, zu Hause in einem gemieteten Saal, festlich geschmückt, im jüdischen Gemeindehaus, sogar in der Synagoge oder auch im Freien auf der Wiese stattfinden. Wichtig ist allein die Einhaltung der traditionsgebundenen Zeremonie, die nach Gegend durch Zusätze unterschiedlich sein kann. In manchen Ländern ist es üblich, dass noch vor dem Zeremoniell die Brautgeschenke ausgetauscht werden. Die Braut überreicht dem Bräutigam einen neuen Talit, sein Sterbetuch, sein Leichentuch oder den Gebetsmantel mit der gleichen Bedeutung. Der wird dann sein Totenkittel sein. Das will ein Zeichen sein für die Hoffnung auf Beständigkeit und Treue der Ehe, bis der Tod euch scheidet. Der Bräutigam übergibt seiner Braut ein Gebetbuch. Das ist eine kleine Ausgabe. Und dieses Gebetbuch wird sie noch am Hochzeitstag benutzen, als Wertschätzung. Unter der Chuppa. Dort, wo die Trauung des Paares stattfinden soll, wurde die Chuppa aufgestellt. Das sind 4 senkrecht stehende oder von jungen Verwandten gehaltene Stangen, über die ein bunt gesticktes Tuch gespannt ist. Dieser Baldachin, genannt Chuppa, ist ein Symbol mit mehrfacher Bedeutung. Zunächst meint es das nun beginnende Zusammenleben des Brautpaares unter einem Dach. Dafür will die Chuppa das Haus sein, in dem die Ehe gelebt wird, zeichenhaft, nachdem das Paar vom Elternhaus Abschied genommen hat. Joel 2, Vers 16. Der Bräutigam gehe aus seiner Kammer und die Braut aus ihrem Gemach. Unter anderem will die Chuppa auch der Trauhimmel sein, aus dem Gottes Augen über die Ehe wachen. Auf einem geschmückten Stuhl, diesmal ist es nicht der Elias-Stuhl, auf einem geschmückten Stuhl sitzt die Braut in Eingangsnähe von Freundinnen umgeben, für die das ja auch ein Abschied ist. Es geht jemand jetzt aus einer guten Verbindung heraus zu einer anderen. Die geladenen Gäste haben Gelegenheit, sie zu begrüßen und ihr Mazal Tov, viel Glück zu wünschen. Auch beide Mütter stehen hier der Braut bei für ihren bald geschehenen schweren Gang. Sie werden die Braut zur Chuppa führen, unter der die Eheschließung vollzogen wird. Dorthin wurde auch der Bräutigam von beiden Vätern geführt, schwer bewacht. Vorher hatte der Bräutigam seiner Braut, die er am Eingang begrüßt hatte, den Schleier den sie über ihren Haupt gelegt hatte, über ihr Gesicht gelegt, heruntergezogen. Was an Rebekka in 1. Mose 24, Vers 64 erinnern soll. Rebekka hob ihre Augen auf und sah Jitschak, also Isaak, und sprach zu dem Knecht: Wer ist der Mann, der uns entgegenkommt? Der Knecht sprach: Das ist mein Herr. Da nahm sie den Schleier und verhüllte sich. Nun was sehr Wichtiges, der Ehevertrag. Der ist vorher geschehen. Vom Rabbiner wurde dem Bräutigam kurz vor der Trauung, also auch im Festsaal, nicht zu Hause, dass er eben dort besucht hätte, sondern hier, ein vorbereiteter Ehevertrag vorgelegt, Ketubah, der nun mit entsprechenden Angaben vom Bräutigam ergänzt und unterschrieben werden musste. Zum Beispiel, wie viel er bereit ist, seiner Braut zu geben, wenn er sich von ihr scheiden lässt. Das geschah im Beisein des Rabbiners und von Zeugen, die ebenfalls den Vertrag unterschrieben haben. Die Ketuba, das heißt das Geschriebene, ist ein Rechtsakt und hat den Sinn, die Frau im Falle der Witwenschaft oder auch einer Scheidung materiell sicherzustellen. Und da kann er nicht schreiben, 2,50 Mark, gell? Da muss er schon was einsetzen. Da der Vollzug der Trauung eine heilige Handlung ist, wie auch die Ehe ein von Gott geheiligtes Leben von Mann und Frau im Bund Gottes mit Israel sein soll, beginnt die Trauhandlung mit dem Kiddusch. Das sind Segensworte, mit denen zum Beispiel der Schabbat eingeleitet wird, nicht durch die Frau, die fängt mit dem Lichtsegen an, aber wenn der Mann aus der Synagoge kommt, spricht er den Kiddusch, die Heiligung, bei anderen Gelegenheiten auch. Es wird vom Rabbiner nun hier das Segenswort über den Wein, der zu jeder Festes Freude gehört, gesprochen. Psalm 104, 14 und 15. Zu Nutz des Menschen, dass du Brot aus der Erde hervorbringst. Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du die Frucht des Weinstocks geschaffen hast, dass der Wein erfreue des Menschen Herz. Vergorener Wein, gell? Dass der Wein erfreue des Menschen Herz. Und dann gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der sein Volk Israel durch Chuppa und Kiddushim weiht. Nun wird den Brautleuten der Becher Wein gereicht, aus dem beide trinken. Anschließend geschieht die Ringgabe. Ein einfacher goldener Ring wird der Braut vom Bräutigam über den rechten Zeigefinger gestreift mit den Worten: Sei mir angeheiligt durch diesen Ring nach der Tora Moses und Israels. Dieser erste Teil der Zeremonie gilt als Anlobung. Es folgt nun die Verlesung der Ketuba, wobei die Zuhörer rings um die Ketuba stehend die Ohren spitzen. Was hat er geschreibt? Was hat er geschreibt? Wie viel ist ihm seine Braut wert? Ich habe eine Chuppa miterlebt, wo der Bräutigam das ganze Erbe das er von seinem Vater erwarten darf, einsetzte. heiße Liebe, die sich materiell auch ausdrücken kann. Danach beginnt der zweite Teil, die eigentliche Vermählung. Und da ist es nun wichtig, dass hier bestimmte Segensworte gesprochen werden müssen. Es sind 7 an der Zahl. Ein zweiter Becher Wein wird vom Rabbiner erhoben, der nun die nach der Tradition gebotenen 7 Segensworte spricht, die wieder mit dem Segen über den Wein beginnen. Erstens: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der die Frucht des Weinstocks geschaffen. Zweitens: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der alles zu seinen Ehren erschaffen. Drittens: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du den Menschen erschaffen. Viertens: Gelobt seist du, ewiger unser Gott, König der Welt, der du den Menschen zu deinem Bilde geschaffen, ein Bild ähnlich in deinem Tun, dass es ihm gelinge, ein dauerhaftes Haus zu bauen. Gelobt seist du, ewiger, der du den Menschen erschaffen. Fünftens: Freue dich und singe, Zion, du Unfruchtbare, wenn alle deine Kinder sich wieder im Lande sammeln in Freude. Gelobt seist du, ewiger, der du Zion mit seinen Kindern erfreust. Sechstens: Erfreue alle, die im Bund der Liebe zusammenhalten, wie du sie im Paradies erfreutest. Gelobt seist du, ewiger, der du Bräutigam und Braut erfreust. Und siebtens: Gelobt seist du, ewiger, unser Gott, König der Welt, der Freude und Lust erschaffen für Bräutigam und Braut, Frohsinn und Fröhlichkeit, Liebe und Freundschaft dem Menschen ins Herz gegeben hat. Schon bald, o ewiger, möge vernommen werden in den Bergen Judas und in den Straßen Jerusalems die Stimmen der Freude und des Glücks, die Stimmen von Bräutigam und Braut, das Lachen der Jugend beim fröhlichen Mahl. Gelobt seist du, ewiger, der du Bräutigam und Braut erfreust. Nun aber mischen sich in alle Freude Trauer ein. Freude wird getrübt im Denken an Jerusalem. Bräutigam und Braut trinken noch einmal aus dem ihnen dargereichten zweiten Becher Wein. Sie bleiben und werden erinnert an das Bewusstsein ihrer Unvollkommenheit in der Freude ihres Glücks. Jerusalem wurde zerstört und der Tempel als Zeichen der Gegenwart Gottes für Israel ist nicht mehr. Des eingedenkt zertritt der Bräutigam mit seinem rechten Fuß ein Weinglas und spricht aus dem Psalm 137 die beiden Verse 5 und 6. Wenn ich je dich vergesse, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Meine Zunge soll an meinem Gaumen kleben, wenn ich deiner nicht gedenke, wenn ich nicht lasse, Jerusalem, meine höchste Freude sein. Die Eheschließung unter der Chuppa ist nun vollzogen. In einem Nebenraum ist für das Brautpaar ein kleiner Imbiss vorbereitet, den das jetzt verheiratete Paar alleine zu sich nimmt und damit sein Fasten beendet. Dann kehrt es zur Hochzeitsgesellschaft zurück, in der mit einem Hochzeitsmahl, mit Gesang und Tanz das Fest ausklingen wird. Diese ganze Zeremonie ist ein Rechtsakt, der vom Rabbiner vollzogen wird, also von der Synagoge. Deshalb gibt es in Israel kein Standesamt. Nun, christliche Eheschließung. Und die jüdische Tradition. Das jüdische Glaubensverständnis von der Heiligung der Eheschließung und des Ehelebens hat auch im Glauben der Christenheit seine Gültigkeit behalten. In der katholischen Kirche erhielt sie sakramentalen Wert. Sie gehört zu den 7 Sakramenten, wird vom geweihten Priester eingeleitet und soll von den Eheleuten in einem an Gott und die Kirche gebundenen Leben vollzogen werden. In der evangelischen Christenheit ist es die kirchliche Trauung, die unter dem Segen Gottes geschehen möchte. Auch hier gilt es, dass in einer christlichen Eheschließung sich beide Partner als Glieder der Gemeinde Jesu Christi bekennen, auch zu ihrem gemeinsamen Herrn. Und nun ein letztes: Gott und sein Volk. Im Alten Testament wird die Liebesbeziehung der Braut und Eheleute als Gleichnis für das Verhältnis Gottes mit seiner Gemeinde, mit dem Volk Israel dargestellt. Jesaja 54, Vers 5 und 6. Der dich gemacht hat, Israel, ist dein Mann. Herr Zebaoth heißt sein Name. Und dein Erlöser ist der Heilige Israels, der aller Welt Gott genannt wird. Denn der Herr hat dich zu sich gerufen, wie ein verlassenes und von Herzen betrübtes Weib der Jugendzeit. Wie könnte es verstoßen bleiben, spricht dein Gott. Und Jesaja 62, 1 bis 7, besonders der fünfte Vers. Wie ein junger Mann eine Jungfrau freit, so wird dich dein Erbauer freien. Und wie sich ein Bräutigam freut über die Braut, so wird sich dein Gott über dich freuen, Israel. Nun verstehen Sie, warum im Alten Testament Israel nicht nur als Braut Gottes bezeichnet wird, gleichnishaft, sondern auch als sein ihm anvertrautes Weib, das zur Hure wird, wenn es anderen Göttern nachrennt und sich mit denen einlässt. Israel als Braut Gottes, als ihm angelobtes Weib. Im Neuen Testament vertritt Jesus in aller Deutlichkeit den jüdischen Glauben von der Heiligkeit der Ehe, die in der Gegenwart Gottes geschlossen wurde oder wird und auch gelebt werden soll, den Menschen zum Heil. Dagegen bedeutet es Unheil, die Ehe in Frage zu stellen oder aufzulösen. Sie kennen die Stellen aus Matthäus 19, 1 bis 9 oder Markus 10, 1 bis 12. Bei einer Hochzeit in Kana gibt Jesus mit einer Weinspende ein Zeichen überschwänglicher Freude. Solche Freude, die einmal diese Welt und die Völker erfüllen soll, wird Ereignis in der Zeit des von Israel erwarteten messianischen Heils. Dann wird das himmlische Jerusalem als eine geschmückte Braut für ihren Mann in Vollkommenheit den großen Shalom mit ihrem Herrn leben. Und die Hütte Gottes bei den Menschen, ein unvergängliches Heim mit dem dauerhaften Wohnrecht. Aus Israel und den Völkern sein. Offenbarung 19, 7 bis 9. Mit dieser Vision von der Hochzeit des Lammes und der Bitte, ja komm, Herr Jesus, bitte komme bald, endet das letzte Buch der Bibel. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich bin fertig. Ich weiß jetzt, dass also Bruder Straub und Bruder Mössinger sich angucken und sagen, warum ist er so schnell fertig? Ich habe Sie heute Morgen überfordert, deshalb heute ein bisschen kürzer. Und zweitens haben Sie jetzt Gelegenheit, mir noch Fragen zu stellen oder sich noch miteinander irgendwo in eine Ecke zu setzen und zu plaudern. Das muss ja auch sein. Schönen Dank, Bruder Straub. Jetzt sind Sie dran.
Wollen Sie noch beten?
Ja, kann ich tun, gerne. Statt des Gebetstuches bedecke ich mich mit einer Kippe, einer festlichen Kippe, Kippa, die ich zu einer, wenn ich Gast bin, zu einer Hochzeit tragen würde. Die normale ist ja so. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zu deinem Volk, zu deiner Gemeinde gehören dürfen. Und dass auch du diese deine Gemeinde liebst, wie ein Mann seine Braut. Gib uns deinen Geist, gib uns die Kraft, dabei zu bleiben, dass uns nichts irritiert, keine Anfechtung, keine Zweifel uns von dir trennen mögen. Hilf uns, dabei zu bleiben. Wir bitten dich für alle Ehen, die unter deinen Augen geschlossen wurden. Hilf ihnen, beieinander zu bleiben und durch ihr Leben dich zu verherrlichen gegenüber ihren Kindern, gegenüber ihren Enkeln, gegenüber einer Welt, in der solche Werte nichts gelten. Wir bitten dich darum, dass in unserem Volk und unserer Kirche wieder dein Wort als Wahrheit erkannt wird, gelebt und vertreten wird. Hilf, dass die Irrlehren, die dein Wort so deutlich verdunkeln, dass die aufhören oder erkannt werden und auch beseitigt werden. Hilf, dass die Ehe auch in der Christenheit ein heiliges Geschenk ist und bleibt, von Gott uns anvertraut. Und nun gehe mit uns durch diesen Abend, durch diese Nacht. Lass uns noch einmal aneinander erfreuen, an die Gemeinschaft mit dir und untereinander. Wir wissen, dass wir davon leben. Amen.
Ja, sind noch irgendwelche Fragen, die wir noch gerne stellen würden? Ja, bitte schön.
Ich habe eine Frage. Ich war an der Klagemauer und da kamen dann auch zwei Hochzeitspaare und die Männer beteten ja auf der linken Seite und die Frauen auf der rechten Seite. Aber wie ist das denn auch jetzt mit der Ehe? Und die einen wurden überhaupt nicht fertig und der Bräutigam, der war das so sehnsüchtig, aber die wurden nicht fertig mit dem Ehe. Hat das jetzt auch noch was mit dem
Das hat damit zu tun, dass die sogenannte Klagemauer eine heilige Stätte ist. Sie ist der Rest, ein letzter Rest des letzten Tempels. Und hier können Gottesdienste stattfinden. Aber da das Weib nicht gottesdienstfähig ist, habe ich Ihnen ja versucht zu erklären, mit der Begründung, durch das Weib kam die Sünde in die Welt, ist an der sogenannten Klagemauer Männlein und Weiblein schiedlich-friedlich getrennt. Zur Linken die Männer, da steht auch der Toraschrein und der Vorlesetisch, die Bima, und die Mägdlein oder Weiblein zur Rechten ohne Toraschrein. Dazwischen eine spanische Wand. Die Frauen können zwar durch die Ritzen zugucken, wie die Männer beten und Gottesdienst feiern. Umgekehrt interessiert sich mancher für seine Angebetete, ob die auch da ist. Aber das ist dann auch alles für diese Stätte. Bitte.
Wodurch erlangt der fromme Jude heute Vergebung seiner Sünden, wo doch das Opfer aufgehört hat?
Ich habe ihn ja versucht, dass alle Sünden ihm vergeben sind am Yom Kippur, wenn er sie bis zu diesem Tag ausgeräumt hat. Ja? Aber das andere, was nicht ausgeräumt ist, das ist nicht vergeben. Sünden an Menschen kann der Yom Kippur vergeben, wenn das getan wird. Aber was bleibt, das gilt vor Gott. Sünden an Gott vergibt der Yom Kippur nicht. Das muss er mitnehmen bis in die Auferstehung und in das Gericht. Nicht? Und das ist ja der große Schmerz, der zur Unruhe führen kann, wenn sich der alte Jude nun langsam konfrontiert sind mit dem Sterben. Die Frage, wie wird es sein in der letzten Begegnung mit dem Gott als Weltenrichter? Und wissen Sie, ich habe sehr viel mit KZ-geschädigten Juden zu tun gehabt. Und wenn Sie Gottes große Liebe mal lesen, mein Erlebnis in der Synagoge, einer Synagoge in Nordrumänien, da waren bis auf einen alles nur Überlebende von Auschwitz. Und wie es da zunächst einmal notwendig war, seelsorgerlich diesen Menschen zu begegnen, die alleine sind, keine Angehörigen mehr haben, in der Einsamkeit verzweifeln, auch an Gott verzweifeln. Und wo ich mich einfach neben ihnen setzen musste und zuhören. Und dann kam irgendwann die Stunde, wo ich von meinem Herrn, den ich gefunden habe, erzählen kann. Und was für mich Sündenvergebung heißt.
Ich hatte das vorhin schon verstanden. Aber was mir nicht klar ist, ist, wo ist das verbrieft? Wo ist das versiegelt? Oder woraus kann man das entnehmen, dass Yom Kippur Sünden vergeben hat?
Aus der rabbinischen Lehrtradition im Talmud. Ja? Aber Sie müssen das verstehen. Nicht der Yom Kippur vergibt, sondern Gott vergibt am Yom Kippur die ausgeräumten Sünden. Die gelten nicht mehr. Das garantiert er. Bitte.
Können die überhaupt die Sünden ausgeräumt werden? Wenn ich das mit dem Römerbrief
natürlich. Ich habe jetzt vom Judentum ausgesprochen. Ich wollte Ihnen ja jüdischen Glauben darstellen. Auch eine jüdische Hochzeit oder den jüdischen Yom Kippur, die Buße und so weiter und so weiter. Aber natürlich können Sie nicht. Ja, Sie haben gehört, die Tora ist der Weg zum Leben. Wer die Worte der Tora tut, wird durch sie leben. Und Paulus hat mit großen Schmerzen erkannt, was Jesus ja auch gelehrt hat, dass niemand die Tora leben kann und sich niemand vor dem Weltenrichter einmal berufen kann und sagen, auf die Tora berufen kann und sagen, das habe ich alles gehalten von meiner Jugend an. Keiner. Wenn aber die Tora nicht getan wird und nicht getan werden kann, dann ist sie doch auch kein Weg zum Leben. Dann ist sie ein Weg zum Tode. Und das sagt ja Paulus im Römerbrief ganz deutlich. Die Tora, die mir zum Leben gegeben wurde, wurde mir zum Weg zum Tode. Und davon kann nur befreien der, der die Tora stellvertretend für mich erfüllt hat. Und ich dieses Tun Jesu annehme und mich von ihm ins Leben hineinziehe. Und ich habe Ihnen auch den Zusammenhang gesagt, der für mich ganz, ganz wichtig ist, weil der in der Kirche nicht gesehen wird und nicht gelehrt wird. Es hat nur einen gegeben, der die Tora wirklich gelebt hat, der den totalen Gehorsam in Gottes Willen hinein gelebt hat, bis in den Tod hinein, nur einen. Und für den war dann die Tora der Weg zum Leben, deshalb die Auferstehung Jesu. Die Auferstehung. Dieser Zusammenhang ist ganz wichtig nach allem, was Paulus im Römerbrief über Tora und Torafrömmigkeit gesagt hat oder im Galaterbrief. Und das ist für uns der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wir wissen, dass niemand zum Vater kommt als durch Jesus, denn durch ihn. Nun werden Sie natürlich fragen, was ist nun mit den Juden? Hat Gott sein Volk verstoßen? Sind sie verdammt? Sind sie verloren? Sie sind ja blind für Jesus. Die erkennen ja das gar nicht, dieses Geschenk. Jesus ist doch zuerst für Israel gestorben. Und dann auch für die Heiden, aber zuerst für sein Volk. Tora-Erfüllung interessiert ja die Heidenwelt nicht. Und soll sie auch gar nicht interessieren. Aber Israel, das ist das Herzstück des jüdischen Glaubens und der jüdischen Geschichte, die Gottesgeschichte ist mit seinem Volk und der jüdischen Tradition. Warum? Was hat der Paulus für Schmerzen gehabt, zu erkennen und zu erleben, dass sein Volk, dem dieses Geschenk wurde mit dem Opfer Jesu, blind geblieben ist, bis zum heutigen Tag, ihn ablehnt. Und dass das sogar übergreift in die Christenheit hinein, die der Meinung sind, dass dieses Geschenk Gottes für Israel gar nicht nötig ist. Da muss der Paulus, da muss das Neue Testament sich geirrt haben. Die brauchen das gar nicht, die sind doch beim Vater im Mose und Abrahams Bund. Was soll denn noch eine Evangeliumsverkündigung unter Juden? Paulus hat dann eine Antwort gefunden. Und die will ich Ihnen jetzt sagen, die ist dann auch in dem Buch Gottes große Liebe geschildert. Gott hat diese Welt geschaffen. Und das heißt in der Bibel, damit fängt es ja an, sie war sehr gut. Aber der Mensch, der hat sie verdorben und tut das immer wieder und immer noch bis zum heutigen Tag. Und dadurch hat sich diese Welt vor dem Angesicht Gottes verdunkelt. Menschen gehen in die Irre, finden weder Weg noch Ziel und haben sich von Gott getrennt. Und damit gehen sie ihrem Untergang, ihrer Selbstvernichtung entgegen. Und das will Gott nicht. Er liebt seine Welt, er liebt seine Schöpfung, er liebt seine Menschen. Und will nicht ihren Tod, ihre Vernichtung. Er will ihr Leben. Und deshalb hat er dieser Welt ein anderes Ziel gesetzt, das Shalom heißt. Das heißt Heil und nicht Unheil. Leben und nicht Tod. Erlösung und nicht Fesselung in Sünde und Knechtschaft. Und auf dieses Ziel hin hat Gott einen Zug abfahren lassen. Das ist der Heilzug Israel. Wer wissen will, wo es nach der Meinung Gottes hier lang geht in dieser Welt, der soll auf Israel schauen. Der gibt die Fahrtrichtung an, der gibt das Ziel an. Und an den hell erleuchteten Fenstern dieses Zuges in der Nacht kann man sie alle erkennen und abfragen. Die Zeugen des kommenden Heils, die Zeugen des Zieles. Abraham, Isaak, Mose, die Propheten und so weiter. Man kann, wenn man will. Sie geben heute noch Antwort. Aber dann hat es Gott gefallen, am Geleis dieses Zuges ein Haltesignal fallen zu lassen. Und damit wurde der Heilzug Israel gestoppt. Und da steht er nun unter Dampf, unter Druck. Nicht zur Demontage bestimmt, wie die Christenheit es meinte, sondern zum Warten. Israel im Wartestand. Das war meine Sendung am diesjährigen Israel-Sonntag im Evangeliumsrundfunk. Israel im Wartestand. Worauf? Dass dieses Haltesignal einmal hochgeht und der Zug weiterfahren kann. Warum? Es hat Gott gefallen, einen zweiten Heilzug abfahren zu lassen, den Zug der Völkermission. Der fährt dem ersten hinterher. Auf allen Stationen der Geschichte hält er Missionare-Schwärmen aus, laden ein. Mit der Taufe hat man freien Fahrschein. Und man muss nicht. Eine Einladung ohne Zwang, bitteschön, hat man auch manchmal falsch verstanden. Man kann auch wieder aussteigen und verschwinden. Ist jedem freigestellt. Aber dieser Zug fährt dem Ersten so lange hinterher, bis er ihn nach Gottes Fahrplan eingeholt haben wird. Wenn das geschieht, dann werden beide Züge aneinander gekoppelt. Unter der Direktion des Messias in den ewigen Shalom einfahren. Das ist die Zeit, wo Israels Blindheit aufgehoben wird, wo es erkennen wird, in wen es gestochen hat. Wo es erkennen wird, dass dieser Jeshua immer der König Israels war, unerkannt, abgelehnt und doch bei seinem Volk bleibend. Er hat Israel begleitet durch alle Verfolgungen hindurch, auch durch die Shoah, und ist ihm treu geblieben. Sein Volk nicht, aber er ihm. Und dann, nach diesem Erkennen, wird Israel in Jubel ihn empfangen. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Dann, in dieser Zeit, ist Israel angenommen mit den Hinzugeführten. Epheserbrief. Und beide sind dann für immer eins. Das heißt nicht, dass wir unsere Hände in den Schoß legen dürfen und sagen, na, wenn das so ist, dann warten wir halt, bis das Haltesignal mal wieder aufgeht. Das ist dann Gottes Sache. Nein, nein. Ich kann die These nicht anerkennen, wenn gesagt wird, der Missionsbefehl Matthäi am letzten gilt den Heiden und nicht den Juden. Im Johannesevangelium steht eindeutig, So spricht Jesus zu seinen Jüngern, zu seinen Nachfolgern und nicht nur damals, sondern auch zu den heutigen. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch, so. Und Jesus wurde gesandt zu Israel zuerst, zur Hingabe und zur Liebe und zum Opfer für Israel. Und deshalb konnte Paulus schreiben, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die da rettet alle, die zum Glauben finden. Die Juden aber zuerst, vordringlich, ihnen gilt das Primat des Evangeliums, den Juden zuerst, haben wir alle vergessen. Im Laufe der Geschichte der Christenheit. Früher, da waren es die Juden nicht wert, das Evangelium zu hören. Lass doch diese verdammten Teufel in Ruhe, die haben Jesus gekreuzigt, sind verloren vor Gott, verflucht und von ihm abgelehnt. So hieß es. Heute sind sie es nicht mehr wertlos, sondern zu sehr wert. Sondern weil sie so wertvoll sind, brauchen sie Jesus nicht. Entschuldigen Sie, ich bin ein Verwandter von Paulus. Und dem ist mal gesagt worden, Paulus, du rasest. Ich gerate dann immer in Leidenschaft. So, jetzt noch eine Frage. Ich hoffe, damit habe ich also gewisse Fragen beantwortet.
Auge um Auge, Zahn um Zahn, aus jüdischer Sicht.
Und was wollen Sie damit fragen?
Ob das heute Gültigkeit hat und ob das wirklich so gemeint ist, wie wir Christen das verstehen.
Verstanden haben. Verstanden haben. Das ist ein Rechtsprinzip, nicht ein Lebensprinzip. Das Prinzip, dass einer, der gesündigt hat an seinem Nächsten, etwa ein Mörder, der einen Nächsten erschlagen hat, dasselbe erleiden muss. Auge um Auge, Zahn, das ist ein Rechtsprinzip. Je nach dem Maß einer Schuld vor irdischem Gericht soll das Maß der Strafe sein. Je nachdem, wie eine Waage, deshalb wird ja immer die Justitia mit blinden Augen und mit einer Waage in der Hand dargestellt, wo beides ein gleiches Gewicht haben muss. Das ist kein Lebensprinzip. Es steht im Alten Testament auch, liebe deinen Feind, er ist wie du. Auch das. Das ist keine Erfindung von Jesus. Aber er hat es hervorgeholt aus der Tora und den Juden vorgehalten. Bitte.
Wie versteht das jetzt Israel? Versteht das jetzt die Christen wiedergeboren? Und wenn es im Psalm 31 heißt, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, ich soll Gott.
Also darf ich noch mal bitten, mir das lauter vorzulesen. Meine Ohren
tauchen. Deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, ich soll ja Gott.
Und
wir wissen ja, was das heißt, erlöst sein. Wir wissen das ja, aber
ja.
Israel, was das für Israel ist.
Und wer hat das gesagt?
David.
Naja, aber wer hat das?
Psalm
31. So, das wollte ich wissen. Ja, sicher. Wissen Sie, es steht also auch im 103. Psalm. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er handelt nicht mit uns nach unseren Sünden, vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Das ist Israels Hoffnung für die Endzeit. Ja? Und das auch. Das auch. Ja, aber das ist eine Hoffnung, die ich vorwegnehme für mein Leben. Dann wirst du mich erlöst haben.
Ja? Wir wissen
Natürlich, sicher. Also, ich möchte das nochmal sagen. Wenn sich ein frommer Jude in das Geschehen der Endzeit begibt, durch die Propheten etwa im Alten Testament, dann sieht er sich in jene Zeit eingebunden mit dem, was dann geschehen wird. Also seine Erlösung. Dass Gottes Barmherzigkeit dann größer ist als unsere Schuld und er mich losmacht, erlöst von dem, was Gottes Gericht herausfordern muss. Ja? Bitte? Im christlichen Glauben haben wir die Gewissheit der Erlösung in unserer Gegenwart. Jesus hat die Endzeit, das Heil der Endzeit in seine Gegenwart hineingenommen. Nicht? Das Geschehen der Endzeit geschah bei ihm. Lahme werden gehen, Blinde werden sehen, Taube werden hören, Aussätzige sind, Tote stehen auf. Das sind alles Heilzeichen der Endzeit in seine Gegenwart. Und in seiner Gegenwart geschieht für mich die Lösung von aller meiner Schuld, die Erlösung. Deshalb ist er mein Erlöser. Für Juden ist Gott der Erlöser in der Endzeit.
Das hat Hiob schon gewusst.
Bitte?
Das hat Hiob schon gewusst.
Eben. So.
Mhm.
Ja,
ja. Also unser Machen,
und das kann, deshalb kann jeder Pfarrer Ihnen im Abendmahl zusprechen, dir sind deine Sünden vergeben. Das kann man im Judentum nicht. Ja. Gut. So. Die Zeit des fröhlichen und gemütlichen Beisammenseins wird jetzt ein bisschen eingeschränkt, aber ich glaube, wir machen jetzt trotzdem einen Punkt, mutig. Und wer noch was wissen will, ich bin ja noch da, bis morgen nach dem Frühstück. Wer also den Tisch da abräumen will oder helfen will abzuräumen, der kann das heute Abend noch tun. Ich habe ja gestaunt, wie meine Blumenkarten hier angekommen sind. Die sind ganz rapide in ihrer Anzahl zurückgegangen, sind nur noch wenig da. Also, die letzten können Sie auch noch mitnehmen, wenn Sie wollen. Und es sind nur noch 7 Feste Israels da. 7 ist eine heilige Zahl. Die muss nicht geschont werden. Und es sind nur noch 2 Karpfengassen vorhanden. Das ist zwar keine heilige Zahl, aber es ist die Zahl des Menschen, Mann und Frau. Passt also zu unserem heutigen Abend. Vielen Dank. So Gott will, ich möchte mich hier gleich verabschieden, so Gott will, sehen wir uns im nächsten Jahr vielleicht wieder. Ich bin gar nicht sicher. Ich würde es mir wünschen, aber ich muss auch das meinem Herrn überlassen. Ich sage es Ihnen offen, Sie wissen ja, dass ich eine Hirnverletzung erleiden musste. Und die macht sich jetzt wieder bemerkbar und ich habe da meine Probleme und ich weiß nicht, ob ich noch lange unter Ihnen hier bleiben darf. Gottes Segen auf Ihren Wegen, den ich auch für mich erbitte. So unbescheiden bin ich gerne. Wissen Sie, wenn es ums Heil geht, darf man ruhig unbescheiden sein. Aber man sollte es trotzdem teilen mit seinen Nächsten. Vielen Dank.
So, auch wir, Bruder Buchartz, sind sehr, sehr dankbar für Ihr Hiersein. Wünschen von ganzem Herzen Gottes Segen. Ich würde auch gerne noch für Sie beten, wenn ich das darf. Herr Jesus, ich möchte dir jetzt ganz besonders auch unseren lieben Bruder anbefehlen. Ich möchte dich bitten, Herr, dass du ihm ganz besonders jetzt auch gesundheitlich beistehst. Dass du deine Hand einfach auf seine Wunde stellen legst. Ich möchte dich bitten, dass du ihn segnest, Herr, dass er Verbindungen schaffen darf, den Menschen auch das Herz warm machen darf für dein Volk. Ich möchte dir danken für ihn und wir wollen ihn segnen von ganzem Herzen und jetzt dir anbefehlen. Amen.